NDR Info. Das Forum.
Auf meine Frage, wie findet man in sich den Mut, nach diesen entsetzlichen Erlebnissen es wieder zu tun, gab er mir eine ganz einfache Antwort. Ich wollte mich wieder nützlich machen.
Jan Karski war der Mann, der diese schlichte Antwort gab, die hier die Autorin Marta Kujowska zitiert. Jan Karski? Eigentlich müssten in aller Welt Denkmäler stehen für diesen ungewöhnlichen, mutigen Mann. Denn dieser Jan Karski, ein polnischer Widerständler gegen Hitler, hat alles riskiert, um die Welt über die Verbrechen der Nazis aufzuklären, vor allem über die Ghettos und Vernichtungslager. Er hat es sogar geschafft, dass prominente Politiker im Westen ihn persönlich empfingen, sogar der amerikanische Präsident. Aber keiner wollte ihm glauben. Wie das zu erklären ist, wenn es zu erklären ist, berichten wir in dieser Sendung. Und damit willkommen zum Forum Zeitgeschichte. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Müller. Außerdem berichten wir über die Ausreisebewegung aus der DDR, die ja gerade vor einem Vierteljahrhundert in der Endphase der DDR dramatisch anwuchs. Über eine Ausstellung in Paris zur Befreiung von den Nazis vor 70 Jahren und gegen Ende der Sendung ein Ausflug nach Samoa, eine deutsche Kolonie, die im Ersten Weltkrieg verloren ging. Blenden wir zunächst mal 25 Jahre zurück in den Spätsommer 1989. Damals schien die DDR noch einigermaßen stabil zu sein. Jedenfalls ahnte niemand, dass noch im selben Jahr die Mauer fallen könnte. Allerdings hatten die Ergebnisse der Kommunalwahl vom Mai 89 für Unmut gesorgt, die Fälschungen waren offenkundig und immer mehr DDR-Bürger versuchten ihr Land zu verlassen, hauptsächlich auf dem Umweg über Tschechien und Ungarn. Aber natürlich hat die Ausreisebewegung aus der DDR viel früher begonnen. Spätestens seit dem Mauerbau versuchten manche unter hohem Risiko über die Grenze zu kommen, andere stellten ganz offiziell einen Ausreiseantrag, häufig mit dramatischen Folgen. Wer aber waren diese Ausreisewilligen? Wer durfte tatsächlich gehen? Und wie hat die DDR-Führung versucht, mit diesem peinlichen Thema umzugehen? Eine Bilanz 25 Jahre danach.
Wir haben einen Ausreiseantrag gestellt, 3,5 Jahre gewartet und haben dann eine Woche vor der Wahl erfahren, dass wir raus müssen in einer Woche und haben dann in Windeseile unsere Sachen gepackt und sind mit Koffern und Rucksäcken beladen ausgereist.
Der Greifswalder Michael Heil erfuhr kurz vor der Kommunalwahl im Mai 1989, dass er mit seiner Familie die DDR verlassen konnte, als einer von insgesamt rund 300.000 ostdeutschen Bürgern zwischen 1961 und Ende 1989. Allerdings durfte nur eine Minderheit der Antragsteller ausreisen. 2/3 verwehrte das SED-Regime den legalen Grenzübertritt. Michael Heil arbeitete in der DDR als Arzt und war als Akademiker unter den sogenannten Übersiedlern eher eine Ausnahme. Die Historikerin Renate Hürtgen, Autorin des Buches »Ausreise per Antrag – Der lange Weg nach drüben«.
Unser Bild ist ja sehr stark geprägt vom Antragsteller, der Künstler ist oder Oppositionelle oder Akademiker. Das lässt sich nicht bestätigen. Der Hauptanteil waren Arbeiter, Arbeiterfamilien, junge Arbeiterfamilien, so mit einem Kind. Das ist der typische Antragsteller in der DDR.
Als überwiegend unauffällige Bürger ohne politische Probleme hat Hans-Otto Bräutigam, langjähriger Leiter der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik in Ost-Berlin, die Ausreiser charakterisiert. Sie hätten Arbeit gehabt und in sozial sicheren Verhältnissen gelebt. Im SED-Staat aber keine Zukunft mehr für sich gesehen. Die Politologin Marie-Anne Subklee von der Brandenburgischen Behörde zur Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit nennt weitere Motive.
Es gab diejenigen, die beruflich nicht weiterkamen, die unter Repressalien des Staates gelitten haben, die Angst hatten um ihre Kinder oder um die Zukunft ihrer Kinder. Dann gab es aber auch diejenigen, die reisen wollten, denen die DDR in vieler Hinsicht zu eng war. Und es gab auch die Gruppe, die gesagt haben, wir möchten an dem westlichen Wohlstand partizipieren.
Wer einen Antrag stellte, musste mit erheblichen Nachteilen rechnen. Mit sozialer Ausgrenzung, beruflicher Degradierung bis zum Verlust des Arbeitsplatzes oder, wie zum Beispiel Lehrer, mit einem Berufsverbot. Den Kindern verwehrte der Staat das Studium und wer trotz einer Ablehnung hartnäckig blieb und erneute Eingaben schrieb, dem drohte die Inhaftierung, was das SED-Regime als Einnahmequelle nutzte. denn wer im Gefängnis saß, weil er in den Westen wollte, wurde in den meisten Fällen von der Bundesregierung freigekauft. Nach den Recherchen von Renate Hürtgen sperrte die Stasi gezielt Antragsteller ein, um sie gegen Westdevisen ausreisen zu lassen. Wenn jemand in der Haft seinen Antrag zurückzog, wurde er dennoch abgeschoben. Da es keine gesetzliche Grundlage für einen Ausreiseantrag gab, waren der Willkür Tür und Tor geöffnet.
Wer am Ende dann tatsächlich heraus durfte und wer nicht, war für die Betroffenen nicht erkennbar. Dann gab es Anweisungen von Erich Mielke, zum Beispiel die Zahl der Genehmigungen zu erhöhen, was dann zum Beispiel 1983, 84 zu einem großen Ausreiseschub führte und zu der Hoffnung, man könne also jetzt schneller rüber. Aber das sind ja Logiken, die konnten die Betroffenen ja vorher überhaupt nicht wissen und ahnen.
Rund 40.000 Ausreiser durften 1984 das Land verlassen, woraufhin sich viele DDR-Bürger ermutigt fühlten, ebenfalls einen Antrag zu stellen, doch da war die großzügige Regelung längst wieder außer Kraft gesetzt. Gelegentlich spielten auch besondere Anlässe eine Rolle. Als im Juni 1989 der Greifswalder Dom in Anwesenheit von Erich Honecker eingeweiht wurde, genehmigte das Regime einer größeren Zahl von Greifswaldern überraschend die Ausreise.
Da wurden nicht nur die ganzen Häuser um den Greifswalder Dom gestrichen, sondern diejenigen, die einen Ausreiseantrag zu laufen hatten und von denen man glaubte, dass sie möglicherweise den Besuch des Generalsekretärs dazu nutzen würden, um zu protestieren bzw. irgendwelche Aktionen zu starten. Die sind alle innerhalb von ganz kurzer Zeit rausgekommen.
Einen ganz anderen Blick hatte die DDR-Opposition. Sie verfolgte die Ausreisebewegung mit Skepsis und Argwohn. Ulrike Poppe war in den 80er Jahren als Mitglied der Initiative Frieden und Menschenrechte eine prominente SED-Kritikerin.
Ich gehörte zu denen, die immer versucht haben, andere zu ermutigen zu bleiben, weil wir uns gesagt haben, nur wenn man bleibt, kann man was verändern. Wenn man weggeht, dann überlässt man das Land denjenigen, die sich arrangiert haben mit dem System. Denn wir waren nicht viele in der Opposition und jeder, der wegging, fehlte.
Wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise.
Als Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher am 30. September 1989 vom Balkon der Prager Botschaft die bevorstehende Ausreise von ca. 4.000 DDR-Flüchtlingen verkündete, hatte der Zerfall des SED-Regimes bereits eingesetzt. Tausende von Ostdeutschen waren über die inzwischen offene Grenze zwischen Ungarn und Österreich in den Westen geströmt. Der DDR drohte ein Massenexodus.
Als dann die zynische Reaktion von Honecker kam, denen, die die DDR verlassen, weinen wir keine Träne nach, haben wir natürlich gesagt, welche Anmaßung dieses Wir, ja, weil natürlich weinten alle. Wir verloren ja unsere Freunde, Kollegen, Väter, Söhne, Töchter. Und das war ein ganz entscheidender Faktor, der schließlich zum Aufbegehren der Bevölkerung geführt hat.
Bis heute streiten Experten darüber, ob die Ausreiser das SED-Regime stabilisierten, weil die Unzufriedenen die DDR verließen, oder ob die Ausreisebewegung letztlich destabilisierend wirkte, weil sie als massenhaftes Misstrauensvotum gegenüber einem angeblich überlegenen sozialistischen System wahrgenommen wurde.
Nach meiner Erfahrung haben die Antragsteller, und zwar von Anbeginn bis zum Schluss, destabilisiert. Also der Versuch, sie dann aus dem Land zu lassen und dadurch sozusagen eine Stabilität wieder zu erreichen, hat ja nicht funktioniert. Und ihre Funktion war auch eigentlich, dem Regime die, sagen wir mal, die Maske vom Gesicht zu ziehen. Das war schon ihre objektive Funktion, ob sie das nun selber wollten oder nicht. Und insofern, denke ich, haben sie zur Destabilisierung beigetragen, weil solche Momente von Zivilcourage und von Spielregelverletzung, die sind sehr notwendig, um ein Regime, und zwar jedes Regime und jede Gesellschaft, ins Wanken zu bringen.
Soweit die Historikerin Renate Hürtgen, Autorin des Buches Ausreise per Antrag, der lange Weg nach drüben. Erschienen ist es bei Van den Hug und Ruprecht. Sie hörten einen Beitrag von Otto Langels. Und jetzt zu einem Mann, dessen Leben von einer geradezu romanhaften Dramatik war, voller Risiken und gefährlichen Missionen, aber leider auch ohne glücklichen Ausgang. Denn sein Hauptziel hat Jan Karski, der polnische Widerständler, nicht erreicht, die Welt aufzurütteln, sie aufzuklären über die Verbrechen der Nazis an den Juden. Vor 70 Jahren, im Herbst 1944, hatten die Alliierten, vor allem durch Jan Karski, klare Informationen über das, was in den Vernichtungslagern geschah. Technisch wäre es durchaus möglich gewesen, die Bahnstrecken dorthin zu bombardieren. Vielen Menschen wäre der Weg in den Tod erspart geblieben. Aber solche Angriffe unterblieben, das Morden ging weiter. Günter Spekovius porträtiert den Mann, der dies alles verhindern wollte.
Er war eine tragische Gestalt. Er wollte im Zweiten Weltkrieg den Westen über die Verbrechen der Nazis in Polen alarmieren und zum Eingreifen zwingen. Doch er scheiterte. Trotzdem wurde er nach 1945 mit Ehrungen überhäuft und Polen feiert das ganze Jahr 2014 den vor 100 Jahren geborenen Diplomaten, Widerstandskämpfer, Agenten und Politologen Jan Karski. Marta Kujowska hat die erste Biografie über ihn geschrieben, die sein ganzes Leben umfasst.
Sein Verdienst ist alleine einen Kampf mit einem unvergleichbar stärkeren Gegner aufzunehmen und in dem Moment, in dem dieser Kampf verloren war, die Erinnerung an diese Zeit in unsere weiterzutragen.
Der aus bescheidenen Verhältnissen aus Lodz stammende hochbegabte Karski hatte ehrgeizige Pläne. Er wollte auf dem diplomatischen Parkett glänzen. Immerhin kommt der Jungdiplomat nach Genf und London und im Sommer 1939 zu einem Posten im Außenministerium. Doch der deutsche Überfall auf Polen wenige Wochen später, am 1. September, und der 17 Tage darauf von den Deutschen gebilligte Einmarsch der Roten Armee in Ostpolen durchkreuzen seinen Lebensplan. Karski geht in den Untergrund und wird als Kurier der besetzten Heimat zur polnischen Exilregierung in Paris, später in London, eingesetzt.
Ich war im Dezember 1939 von Warschau nach Frankreich geschickt worden, im April 1940 zurück nach Polen, 2 Monate später wieder nach Frankreich, aber die Gestapo schnappte mich und unterzog mich grausamer Verhöre, bis mich eine Gruppe von Untergrundkämpfern befreite.
Das ist mehr als Understatement. Denn Karski wurde derart gefoltert, dass er sich die Pulsadern aufschnitt, um seinen Auftrag nicht zu verraten. 32 Männer und Frauen des Widerstands bezahlten für seine Rettung mit ihrem Leben. Karski wurde erneut Kurier. Marta Kujowska?
Auf meine Frage, wie findet man in sich den Mut, nach diesen entsetzlichen Erlebnissen es wieder zu tun, gab er mir eine ganz einfache Antwort. Ich wollte mich wieder nützlich machen.
Damit er aus eigener Anschauung das Ausland aufklärt, schleust man ihn ins Warschauer Ghetto ein und als ukrainischen Wachmann verkleidet sogar in ein Vernichtungslager.
Both in London and later in Washington, I met many of the most powerful men.
Ich habe zunächst in London und dann in Washington viele der mächtigsten Männer getroffen. Alle Argumente, die diese Leute anführten, erschienen vernünftig unter den gegebenen Umständen.
But all arguments meant passivity in the face of the Nazi.
Aber im Ergebnis liefen sie auf Passivität hinaus, angesichts der Nazis, die gegen die Juden wüteten.
Dass das Ergebnis dieser Gespräche so miserabel war, hatte verschiedene Gründe nach seiner eigenen Interpretation. Die Rettung der europäischen Juden gehörte nicht unbedingt in die Strategie der Alliierten. Sie wollten in erster Linie den Krieg gewinnen, möglichst schnell, und vor allem diese neue Allianz zwischen Amerika, England und der Sowjetunion, die wollten sie durch nichts belasten. Mit anderen Worten, sie wollen alles andere als Stalin verärgern. Und die Unterstützung für die Polen in ihren Bemühungen, ihr Land zu retten und den Kommunismus zu vermeiden, würde diese Verärgerung bedeuten.
Den britischen Außenminister Anthony Eden interessierte mehr als alles andere die Frage, wie die Reaktion in Polen wäre, wenn der Chef der polnischen Exilregierung in London, General Sikorski, Zugeständnisse hinsichtlich der sowjetisch-polnischen Grenze machen würde. Was die Judenverfolgung angeht, meinte der britische Außenminister 1943 lediglich, er wisse Bescheid. Anders Felix Frankfurter, Richter am obersten Gerichtshof der USA, den Karski bald darauf traf. Er wollte alles über die Ghettos und die Todeslager wissen und meinte schließlich,
Mr. Karski, ein Mann wie ich, der mit einem Mann wie Ihnen spricht, muss vollkommen offen sein. Und deshalb sage ich, ich kann nicht glauben, was Sie mir geschildert haben. Und dabei streckte er seine Arme in meine Richtung aus und wiederholte, nein und nochmals nein. So viel zu Felix Frankfurter. What he said, and he extended his arms in my direction, saying,
no, no. So much for Frankfurter.
Danach sprach Karski den amerikanischen Präsidenten Roosevelt.
Der Präsident gab mir eine Stunde und 20 Minuten. Er stellte mir viele Fragen, aber nicht eine davon zielte darauf ab, Genaueres über die Juden zu erfahren.
Das geringe Interesse der Alliierten an der Rettung der Juden hatte viele Gründe.
Die Amerikaner waren deswegen so zurückhaltend, weil es ja schon zu dem Zeitpunkt sehr viele Juden in Amerika gab und sie haben befürchtet, auch die amerikanischen Juden selbst, dass in dem Moment, in dem auf einmal sehr viele jüdische Flüchtlinge kommen, dass das den Antisemitismus der Amerikaner verstärken könnte.
Natürlich war es abstrus anzunehmen, auf dem Höhepunkt des Zweiten Weltkriegs könnten massenweise jüdische Flüchtlinge aus Osteuropa kommen. Aber hätte man nicht wenigstens die Gleise, die nach Auschwitz führten, bombardieren können, über die man genau Bescheid wusste? Die Alliierten argumentierten, der Weg dorthin sei für ihre Flugzeuge zu weit. Dabei hat man noch im Frühjahr 1944 die deutschen Raffinerien in der Nähe von Auschwitz bombardiert, hätte also verhindern können, dass vielleicht sogar Hunderttausende Juden, die auf dem Weg ins Todeslager waren, ermordet wurden. Letztlich fehlte der Wille zur Rettung. Jan Karski blieb in den USA. Er wurde Professor für politische Wissenschaften an der Georgetown University in Washington. Karski wurde mit Preisen überschüttet. Posthum ehrte ihn Präsident Obama mit der Freiheitsmedaille. Sind alle diese Auszeichnungen nicht auch Ausdruck eines schlechten Gewissens?
Schlechtes Gewissen wäre es gewesen, wenn er in erster Linie von den Amerikanern oder Briten geehrt worden wäre. Er wurde ja vor allem von den Polen und von den Israelis ausgezeichnet.
Jan Karski starb 2000 im Bewusstsein, nicht genug für die Rettung der Juden getan zu haben. Und wofür waren die 32 umgebracht worden, die ihn aus den Fängen der Gestapo befreiten? Wofür?
Günter Spekovius über Jan Karski. Das Buch über ihn von Marta Kujowska ist bei CH Beck erschienen unter dem Titel Kurier der Erinnerung, das Leben des Jan Karski. Dort also mehr über den Mann, der die Alliierten zum Eingreifen bewegen wollte, um das Morden in den Lagern zu beenden. Noch ein Hinweis, um dem Vergessen entgegenzuwirken, unterstützt die ARD die Arbeit der Gedenkstätte Auschwitz und auch Sie können dazu beitragen. Einzelheiten finden Sie im Internet unter der Adresse auschwitz-und-ich.ard.de. Wir bleiben noch einen Moment im Herbst des Jahres 1944, in dem die Deportationszüge weiterhin in den Osten fuhren, während die Rote Armee schon anrückte und auch im Westen kam die Front immer näher. Im Juni 1944 waren die Alliierten in der Normandie gelandet, der Jahrestag wurde ja unlängst groß gefeiert, und schon im August standen sie vor Paris. Der deutsche Stadtkommandant Dietrich von Koltitz hatte Befehl, Paris vor dem Abzug zu sprengen, aber er tat das nicht. Der Regisseur Volker Schlöndorff hat aus dieser Geschichte gerade einen Film gemacht, weil ihn dieser Stoff interessierte, dass ein bis dahin völlig linientreuer Nazi plötzlich doch anders handelte. Über diese Unkalkulierbarkeit von Mensch und Geschichte hat Schlöndorff eine bemerkenswerte Theorie.
Ich glaube inzwischen, das ist wie bei der Evolution. Das sind kleine Mutationen, die größte Wirkungen ausüben im langen Lauf. Und diese kleinsten Wirkungen, das kann auch eben der Wille eines Menschen sein, der plötzlich wie ein Mutant eingreift in das normale Geschehen und eine ganze Kettenreaktion auslöst, ohne zu wissen, was er da tut. Also es ist nicht, dass jetzt hier Napoleon oder Churchill oder gar Hitler auftritt und sagt, jetzt werde ich mal das Rad der Geschichte umdrehen, sondern irgendwelche kleinen Menschen irgendwo machen auf einmal etwas, was ganz viel auslöst. Und könnte mir vorstellen, dass Geschichte tatsächlich so funktioniert.
Volker Schlöndorff, Regisseur des Films Diplomatie über die Befreiung von Paris 1944. Genau darüber gibt es in Paris zurzeit auch eine Ausstellung, mit der Besonderheit, dass es diese Ausstellung quasi schon einmal gab. Und doch ist die jetzige Schau keine bloße Neuauflage.
Ein einsamer Soldat sitzt auf einer aus Sandsäcken errichteten Barrikade. Die Pistole hat er locker in der Hand. Libération de Paris, Befreiung von Paris, steht auf dem großen Plakat, das für die neue Ausstellung wirbt. Im Musée Carnavalet im 3. Arrondissement von Paris. Das Museum haben die Macher der Ausstellung mit Bedacht gewählt, denn genau hier wurde im November 1944, nur 3 Monate nach der Befreiung, die erste Fotoausstellung über die Befreiung eröffnet, erzählt Kuratorin Catherine Tambrin. Die Ausstellung von 1944 war schon eine Fotoausstellung. Die Fotos sollten aber dazu dienen, die Propagandabilder der deutschen Besatzer aus den Köpfen der Menschen zu verscheuchen. Ein Kämpfer in der Résistance und Mitarbeiter des Musée Carnavalet hatte seinerzeit die Fotodokumentation initiiert. Die aktuelle Ausstellung integriert alle Exponate vom November 1944 und ergänzt sie durch Bilder, die auch damals schon da waren, aber nicht gezeigt wurden, erklärt Stefan Martens vom Deutschen Historischen Institut Paris.
Natürlich wurde die Ausstellung damals auch mit einer gewissen Perspektive konzipiert. Sie wurde sehr stark auf de Gaulle ausgerichtet und andere Dinge, die wir im Grunde genommen eigentlich heute auch erwarten würden, wurden damals vermieden.
Denn britische und amerikanische Soldaten, Soldaten aus den ehemaligen Kolonien oder Schwarze passten nicht in das Bild, das Frankreich 1944 von der Befreiung seiner Hauptstadt zeichnen wollte. Viel wichtiger aber als das, was jetzt zusätzlich gezeigt werde, so Kuratorin Tambrin, sei das, was sie nicht ausstellen kann. Ich habe ganz besonderen Wert gelegt auf die Rolle der Frau, denn Frauen wurden damals schlicht und einfach nicht fotografiert. Sie existierten überhaupt nicht. Ich habe Fotos von Frauen gesucht, aber keine gefunden. Also spreche ich das an. In der Ausstellung muss das dann halt der Text übernehmen, denn Bilder existieren ja nicht. Da allein das geschriebene Wort aber nicht ausreicht, zeigt die Ausstellung in kurzen Videosequenzen Interviews mit Zeitzeugen der Libération. Vor allem Frauen sollen hier mit ihrer Geschichte im Mittelpunkt stehen, so wie Geneviève Estelle Denis. Sie war Studentin in Paris, stand der Résistance nahe. Noch heute, im Alter von 93 Jahren, erinnert sie sich im Gespräch an den Abend des 25. August 1944. Den Tag der Liberation. Als wir in meine Straße einbogen, waren alle draußen oder an den Fenstern. Die Leute redeten durcheinander. Dann fing jemand an, die Marseillaise zu singen. Und wir haben alle mitgesungen. Aber wir hatten den Text vergessen. Unsere Hymne war ja bis dahin verboten. Der Refrain, das ging gerade noch so. Das war zugleich fröhlich, lächerlich und sehr bewegend. Der Refrain, das ging gerade noch so. So zeigt die Ausstellung Paris Libéré nicht nur die schon bekannten Bilder der Befreiung, wie etwa die Ankunft von General de Gaulle auf den Champs-Élysées. Sie spiegelt, indem sie auch auf die Rolle der Frauen und der alliierten Soldaten eingeht, den aktuellen Stand der Forschung wider und ergänzt das Bild durch die persönlichen Schicksale und Erlebnisse der Pariser.
Sabine Wachs über eine Ausstellung über das befreite Paris. noch zu sehen bis Anfang kommenden Jahres. Zum Ersten Weltkrieg sind ja in diesem Jahr zum 100. Jahrestag große Diskussionen geführt worden, insbesondere zur berühmt-berüchtigten Kriegsschuldfrage. Ein bisschen an den Rand gedrängt wurden andere Aspekte, die gewiss nicht kriegsentscheidend waren, aber doch interessant. Wussten Sie zum Beispiel, dass Samoa, diese Inselgruppe am anderen Ende der Welt, eine gewisse deutsche Vergangenheit hat, die eben durch den Ersten Weltkrieg zu Ende ging? In Samoa weiß man es noch und dort ist es buchstäblich noch hörbar.
Blasmusik in der Südsee, das hat man auch nicht alle Tage. Außer auf Samoa. Dort nämlich zieht jeden Morgen die Samoa Police Band mit schepperndem Klang in Richtung Regierungsgebäude in Apia, der Hauptstadt Samoas. Die Blasmusik, eine Hommage an die deutsche Kolonialzeit von 1900 bis 1914, an die auch die Uniformen der im Gleichschritt marschierenden Polizisten erinnern. Es ist, bis auf die Wickelröcke, die anstatt Hosen getragen werden, die Uniform der kaiserlichen deutschen Polizeitruppen in Übersee. Lisa Telefoni-Reznav war bis 2011 stellvertretender Premierminister. Und er ist noch immer Fan der deutschen Kolonialgeschichte. Das ist kein Wunder, hat sein Großvater, der Kolonialbeamte Erich Retzlaff, doch hervorragende Geschäfte gemacht, damals in Deutsch-Samoa.
But he worked for the post office in Berlin. He had been putting up telephone lines.
Er hat für die Deutsche Post in Berlin gearbeitet, wurde dann nach China geschickt und später nach Samoa. Er wusste nicht einmal, wo das liegt. Er sollte ein Telefonnetz aufbauen, er kam aber mit nur 22 Telefonen an, gerade genug, um den Gouverneur mit seiner Verwaltung zu verbinden. Seitdem schmückt sich Enkel Misa mit dem Beinamen Telefoni. Von 1900 bis 1914 war ein Teil Samoas deutsche Kolonie, bis am 29. August 1914 neuseeländische Soldaten im Auftrag der britischen Krone dem Spuk ein Ende machten, den offenbar viele Samoaner als Segen empfanden, sagt zumindest Tamasese Efi, das Staatsoberhaupt Samoas.
The Germans came late into the colonies or the colonial.
Die Deutschen kamen erst spät ins koloniale Spiel. Sie wollten sich spät als Weltmacht etablieren und sie wollten in Samoa für sich und für die deutsche Sicht auf die Welt werben. Daher war die deutsche Kolonialverwaltung geradezu vorbildlich. Davon haben wir profitiert. Die deutschen Kolonialbeamten ließen die Samoaner weiter Geschäfte machen. Für harte körperliche Arbeit, vor allem auf den Plantagen, wurden Chinesen auf die Insel gebracht. Die Deutschen bauten ein Schulsystem auf und richteten Krankenhäuser ein. Daher wohl rührt die wie verklärt wirkende Erinnerung. Allerdings, es gab auch Konflikte. Eine samoanische Kokospalmenplantagengesellschaft machte den deutschen Kolonisten erfolgreich Konkurrenz. Blutige Fehden zwischen Familienverbänden um die Vorherrschaft auf einzelnen Inseln und um Positionen im von den Deutschen eingeführten Verwaltungssystem waren zwar etwa im Mauaufstand nicht ausdrücklich gegen die Deutschen gerichtet, berührten aber deren Herrschaft und drohten sie zeitweise in Frage zu stellen.
Whatever the benefits were, the people realized.
Wie groß auch immer der Gewinn durch die Kolonisierung war, die Menschen haben natürlich gewusst, dass ihnen die Macht genommen wurde, also gab es Widerstand. Aber für die Gesamtsicht gilt, wir sollten keine Angst haben, über unsere guten Erfahrungen, unsere gute gemeinsame Geschichte zu sprechen. Im samoanischen Nationalarchiv werden inzwischen 400.000 Seiten aus Kolonialakten digitalisiert, um die Kolonialgeschichte erinnerbar zu halten. An Bauwerken aus dieser Zeit nämlich gibt es nicht mehr viel. Durch die einstige Südsee-Kolonialstadt Apia ziehen sich moderne Schneisen, mit chinesischer Hilfe geschlagen. Allein das alte Courthouse, das Justizgebäude, kündet von damals. Etienne Clément leitet das UNESCO-Büro für den Pazifik mit Sitz in Apia.
In particular the courthouse, because it is in grave danger.
Besonders das Justizgebäude ist in großer Gefahr, bald zerstört zu sein. Und es ist das Erste, was man in Apia von der Kolonialgeschichte sieht. Am Ende war es der Erste Weltkrieg, der auch Samoa erreichte und den kurzen Auftritt der Deutschen als Kolonialmacht im Südpazifik beendete. Die Deutschen ergaben sich kampflos und führten noch einige Wochen die Verwaltung weiter. Heute blicken viele Samoaner ohne Zorn zurück, eher durch eine rosarot gefärbte Brille.
Udo Schmidt über Samoa und seine deutsche Vergangenheit. So viel für heute im Forum Zeitgeschichte. Am Mikrofon war Wolfgang Müller.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.